Guten Morgen. Ich sitze hier mit Michel Mann und wir sitzen hier am Campus Heilbronn an der DHBW bzw. am CAS. Und wir hatten uns heute mal gedacht, wir sprechen über Verhandlungen. Warum Verhandlungen, Michel?
Ja, Verhandlungen sind etwas, was uns eigentlich im ganzen Leben begleitet. Verhandlungen führen wir zu Hause in der Familie, mit dem Lebenspartner. Wo gehen wir heute Abend hin? Lieber zum Italiener essen oder lieber ins Kino? Ne? Und genauso ist es ja dann auch, wenn wir beruflich das Ganze mal anschauen. Ne? Da verhandeln wir darüber, wer tut etwas, wer übernimmt eine Aufgabe und wer lieber nicht. Mhm. Ne? Wir verhandeln über das Gehalt, wir verhandeln über Deals. Also das ist ein Thema, das uns eigentlich permanent beschäftigt.
Mhm. Ich kann mich noch erinnern, mit meiner Schwester habe ich immer den Deal gehabt, wer geht Müll rausbringen und wer geht Getränke holen. Also das war unser Deal, da muss man auch jedes Mal verhandeln. Und mit meinem Mann verhandle ich natürlich, ob ich ins Eishockey mit ihm gehe oder vielleicht dann doch lieber ins Kino oder ins Theater. Und das sind dann auch immer Verhandlungen, die wir führen. Mhm. Und bevor wir jetzt vielleicht ins Thema einsteigen, würden wir uns kurz vorstellen. Mir gegenüber sitzt Michel Mann.
Ja, genau. Ich bin Michel Mann, promovierter Verhandlungsforscher, arbeite an der Leuphana-Universität und ja, engagiere mich als Trainer und Dozent und ja, war lange in der Konsumgüterindustrie und deshalb sehr intensiv mit Verhandlungen beschäftigt und deshalb ist es auch eine meiner Leidenschaften. Ja, gegenüber mir sitzt die Petra Morschhäuser.
Genau, mein Name ist Petra Morschhäuser, bin hier an der DHBW als Professorin für Unternehmensführung und Controlling. Und was habe ich mit Verhandlungen zu tun? Mein ganzes berufliches Leben habe ich mich mit Verhandlungen tatsächlich beschäftigen dürfen. Und da hatte ich komplexe Verhandlungen bei einer Stadtentwicklung mit einem Gegenüber der Bahn, um Flächennutzungen zu verhandeln. Aber auch im M&A-Geschäft, also auch da war ich tätig. Da geht es um klassische Preisverhandlungen natürlich beim Unternehmenskauf und was so drumherum ist. Es muss ja nicht immer ein Preis sein, um den es geht, den wir aushandeln. Aber was brauchst denn jetzt, Michel, um gut zu verhandeln? Was macht denn das aus?
Ja, also die Forschung ist da relativ eindeutig. Ein ganz wichtiger Punkt ist Hartnäckigkeit. Mhm. Und Hartnäckigkeit heißt eben, an dem festzuhalten, was mir wichtig ist. Mhm. Und vielleicht muss man das noch etwas präzisieren. Das heißt nicht, dass ich überhaupt nicht nachgebe, sondern dass ich das, was mir besonders am Herzen liegt, dass ich darin hartnäckig bin, unnachgiebig, aber in anderen Punkten, die mir nicht so sehr am Herzen liegen, durchaus flexibel. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Also nicht so wie so ein kleiner Terrier, der sich dann an der Wade festnagt an einem und nicht mehr nachgibt. Das ist also dann nicht eine gute Eigenschaft für einen guten Verhandler, sondern so ein bisschen auch das Gegenüber vielleicht auch einzuschätzen, sich in den vielleicht auch reinzuversetzen, Empathie zu entfalten.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der zweite Aspekt, den ich da ergänzen würde. Das ist das Thema, man nennt es im Englischen Perspective Taking. Mhm. Kann man jetzt schlecht ins Deutsche übersetzen, vielleicht irgendwo sich hineinzuversetzen in den anderen, aber nicht so sehr im Sinne von so altruistisch, ne? Ich meine es ganz gut mit dir, sondern eher so, ich will dich verstehen. Mhm. Ne? Und daraus, durch gutes Zuhören, durch gute Fragen, die man stellt, kann man dann auch entsprechend Lösungen entwickeln.
Also dieses aktive Zuhören heißt ja nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch mal mit seinen Worten oder auszudrücken, was habe ich denn verstanden? Weil diese Sender-Empfänger-Geschichte, das kennen wir ja noch schon, Schulz von Thun lässt grüßen, habe ich das auch richtig verstanden, was das Gegenüber gesagt hat? Und oft sind es ja gerade die Schwingungen dazwischen, die uns dann so ein bisschen aufhorchen lassen sollten, oder?
Definitiv. Also ich glaube, Missverständnisse in der Kommunikation sind sehr wahrscheinlich. Wir kennen das alle von unseren Beziehungen mit anderen Menschen. Aber gerade in Verhandlungen, wo es ja um was geht und wo man auch in der Regel verschiedene Perspektiven hat, weil man oftmals auch vielleicht andere Dinge will als die andere Person, gerade da kommt es gerne zu Missverständnissen. Und dementsprechend ist aktives Zuhören und man nennt das dann Paraphrasieren, also in eigenen Worten wiedergeben, was der andere gesagt hat, das kann definitiv nicht schaden. Also finde ich einen ganz entscheidenden Punkt und das ist auch wissenschaftlich fundiert, dass das also hilft, gute Verhandlungslösungen zu erreichen.
Ja. Nachdem wir ja verschiedene Verhandlungsszenarien schon mal vorgestellt haben. Also es kann jetzt im Alltagsleben beispielsweise in der Familie, da braucht es weniger Fachwissen. Aber wenn es jetzt um Verhandlungen geht, du warst in der Konsumgüterindustrie, da geht es oft um Listungen von Produkten, Preise, wie kriegen wir das hin?
Ja, genau, Aktionsgeschäften, was wird beworben und so
ja,
weiter.
Also das sind ja schon, da braucht es ja auch dann nicht nur Verhandlungswissen, sondern auch das Fachwissen, sage ich jetzt mit anderen Worten, auch eine Kompetenz oder eine Fachkompetenz, die ich trotzdem auch brauche. Also Verhandlungswissen ist eher eine methodische Kompetenz dann oder wie würdest du das einordnen oder ist es auch eine Fachwissenschaft?
Also ich würde sagen, die meisten Trainer empfehlen, was Verhandlungen, wenn es um Verhandlungen geht, eigentlich so einen Schwerpunkt auf die Vorbereitung zu legen, Faktor 4 zu 1, also viermal so viel in die Vorbereitung zu stecken wie in die Verhandlung selbst. Und da gehören viele Dinge rein. Das eine ist das Methodische, also zum Beispiel zu sagen, ja, wie kann ich zum Beispiel ein Angebot unterbreiten? Wie ist das effektiv? Oder wie höre ich aktiv zu? Ne? Das ist eher methodisch. Aber dieses fachliche, inhaltliche, das ist ja nicht nur geprägt von einer gewissen Branche, sondern ja auch von der Historie. Ja. Ne? Also was haben wir denn früher verhandelt?
Ja.
Ne? Was hatten wir vereinbart und was kam jetzt eigentlich bei raus? Ne? Und ich glaube, da muss ich schon sehr, sehr fit sein, um eben die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, besser zu machen. Aber auch natürlich in der Argumentation stichhaltig zu sein.
Ja. Und gerade die Verhandlungen, die ja schon mal gelaufen sind, haben ja einen Einfluss auf eine neue Runde. Ich hatte erwähnt, ich war in der Stadtentwicklung 10 Jahre tätig und meine erste Aufgabe war tatsächlich ein Moratorium. Weißt du, was ein Moratorium ist? Wahrscheinlich schon.
Das weiß ich in dem Kontext nicht, aber du wirst es mir sicherlich verraten. Genau.
Also das heißt, es war keine Einigung mehr erzielbar, weil sich beide Seiten, man sagt ja oft, oder man hat sich hinter den Barrikaden jetzt gehortet, man findet keinen Weg mehr zueinander, es herrscht Stillstand in einer Verhandlungssituation. Und in die Verhandlungssituation bin ich tatsächlich reingeschmissen worden als Youngster. Und es war eine wahnsinnig spannende Aufgabe, zunächst mal zu ergründen, was hat denn überhaupt zu diesem Moratorium geführt und was ist des Pudels Kern? Und das ist, glaube ich, dieses investigative Nachfragen, ja, was ist denn jetzt die Ursache, das Zuhören, das Hinterfragen, das dann auch oder mich dann veranlasst hat, dann zunächst mal einen Mediator einzuschalten. Um das ein bisschen zu professionalisieren und zu versachlichen, weil ja da sehr viele Emotionen einfach hochgekocht sind, die dann zu keiner weiteren, also zu dieser Sackgasse auch geführt haben. Und das ist dieses Moratorium gewesen und es war höchst spannend. Da habe ich 2 Monate gebraucht, bis ich da mal so die einzelnen Personen, aber auch Parteien verstanden habe. Und dann hatten wir erste Gespräche wieder und es kam dann auch irgendwann mal, das waren da CE-Verhandlungen und ich weiß jetzt auch, warum ich kein Jura studiert habe, weil das muss ja alles dann in juristischen Dokumenten manifestiert werden. Aber diese Verhandlungen um Flächen und deren Nutzungen, das war höchst spannend und wir haben, glaube ich, auch, zumindest was ich jetzt im Nachhinein, das war vor 25 Jahren, und Stadtentwicklung ist eine sehr langfristige Passion, was ich jetzt sehe, was da draus geworden ist, also haben wir nicht so schlecht verhandelt, muss ich dazu sagen.
Und was der Fall natürlich auch zeigt, ist, man denkt häufig so, Mensch, wir handeln rational, ne? Und am Ende geht es eigentlich nur darum, dass wir eine gute Lösung finden. Ne? Aber ja, dieser Fall zeigt es und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, dass die Beziehung ganz entscheidend ist. Ne? Also wir Menschen sind halt einfach soziale Wesen und es kann nicht schaden, zumindest eine gute Arbeitsbeziehung hinzubekommen in Verhandlungen. Ansonsten wird es einfach extrem schwer. Dann geht es eher darum, sich durchzusetzen, ne? Und jeder findet den anderen irgendwie als unfairen Verhandlungspartner und da kommen wir auch nicht weiter. Also ich glaube, man muss schon auch schauen, dass das Menschliche passt.
Jetzt hatte ich auch einen Fall bei einem Versandhändler Adressen zu kaufen. Hier eine Kooperation, es war ein französisches Unternehmen. Und die Chefin dort war in den Verhandlungen sehr, wie soll ich sagen, also sehr verschlossen. Und mein damaliger Chef, also ich hatte dort die Unternehmensentwicklung, das Beteiligungsmanagement zu leiten und ich sollte hier auch diese Situation ergründen. Und ich habe dann nach 4 Wochen festgestellt, die kann meinen Chef auf den Tod nicht ausstehen. Und ich bin dann wieder nach Nürnberg und habe denen nur gesagt, wir müssen die Verhandlungen abbrechen, es bringt nichts. Weil in diesem Fall, und das war mein Bauchgefühl damals, ich hatte ja damals noch kaum Verhandlungserfahrung und Expertise, mein Bauchgefühl sagte mir, solange die beiden am Tisch sitzen werden, gibt es keine Lösung. Ist es jetzt schlimm oder ist es, gibt es da einen anderen Ausweg oder ist es tatsächlich so, dass es manchmal sein kann, man ist in der Sackgasse und es geht erst, wenn einer der Parteien oder der Personen, die diese Parteien ja vertreten, wenn die nicht mehr am Verhandlungstisch sitzen.
Man, das geht auch wieder so ein bisschen in die Beziehungsecke. Ja. Also man sagt auch, wenn ich gute Verhandlungsergebnisse erreichen möchte, vor allem in komplexen Verhandlungen, dann wäre es ganz hilfreich, wenn man sich auch ein bisschen vertraut gegenseitig. Ja. Also die Beziehung muss einfach gestärkt sein, weil nur dann kann ich sicherstellen, dass die Informationen, die es braucht, um eine Lösung zu finden, auch ausgetauscht werden. Und wenn es also zwischen den Verhandlungsführern ja, sehr, sehr schwierig sich gestaltet, dann muss man sagen, ist wahrscheinlich auch besser zu schauen, dass man bessere Rahmenbedingungen schafft. Und am Ende kann man natürlich auch sagen, ja gut, muss auch nicht jede Verhandlung in einer Lösung enden. Ne? Also viele Verhandlungen sind auch mal ein Austarieren. Vielleicht haben wir das selber auch schon erfahren, dass wir mal potenzielle Arbeitgeber mit denen gesprochen haben oder mit potenziellen Kandidaten als Unternehmen. Wir haben nicht alle eingestellt, wir haben nicht überall angefangen, sondern es geht ja auch darum, so ein bisschen auszuloten, ja Mensch, wer passt zu mir, wo passe ich hin, was gibt es vielleicht doch noch Besseres auf dem Markt. Ne? Ja. Also insofern ist es ja auch nicht schlimm, wenn nicht jede Verhandlung zu einer Lösung führt.
Was war deine schwierigste Verhandlung, Michel?
Ich hatte eine relativ schwierige Verhandlung in der Konsumgüterindustrie und zwar ging es darum, dass wir einen Wellness-Shop in einem Drogeriemarkt gestalten wollte. Also jetzt nicht nur für einen, sondern für eine größere Zahl von Drogeriemärkten. Aber das war am Anfang relativ diffus, weil ich das Gefühl hatte, ja, es geht jetzt einfach darum, dass wir als Hersteller möglichst viel Geld auf den Tisch legen, um da mit unseren Produkten drin zu sein. Und im Laufe des Prozesses habe ich festgestellt, nee, die Interessen sind eigentlich andere. Mhm. Ja, und das ist das, was ich vorher meinte, mit diesem Zuhören, mit dem Informationen austauschen, den anderen zu verstehen. Es wurde dann klar, dass der Drogeriemarkt eigentlich natürlich schon auch gerne eine Unterstützung gehabt hätte finanziell, aber eigentlich ging es ihnen darum, von uns als Hersteller, also uns insbesondere, eine Ressource einzukaufen. Und zwar nämlich, dass wir ihm das Ladenlayout für diesen Wellness-Shop stellen, weil wir da sehr erfahren waren.
Ja.
Und das wollte er gerne, dass wir das übernehmen. Das haben wir am Ende auch gemacht. Aber natürlich nicht umsonst, sondern natürlich für unsere, auch zu unserem Vorteil. Aber da sieht man mal, man geht da rein und denkt so, ja, geht es eigentlich nur um Preis oder um irgendwelche finanziellen Aspekte. Aber am Ende ging es um andere Dinge, nämlich um diese Ressource, die er gerne von uns haben möchte. Und das war natürlich ein Prozess über Zuhören, über Nachfragen, teilweise natürlich auch zufällige Erkundungen, die man macht. Aber ja, also das war schwierig, weil es am Anfang ganz anders rüberkam.
Ja. In dem Zusammenhang fallen ja auch immer wieder zwei Preise, nämlich der Reservationspreis und der Aspirationspreis. Was ist denn das?
Ja, also wir Menschen tun in Verhandlungen eigentlich ganz gut daran, wenn wir sagen, wir gehen in diese Verhandlung mit einem Ziel. Mhm. Na, und ich würde mal beides als ein Ziel beschreiben. Das eine, die Aspirationspreise sind eigentlich das, was wir gerne erreichen wollen, also unser Wunschpreis. Ne? Mhm. Also wenn es richtig gut läuft, aber schon auch realistisch, dann würden wir den Aspirationspreis erreichen, unser Wunschziel nenne ich es mal. Die Reservationslösung oder Reservationspreis, das ist eigentlich das, wo wir sagen, na, ist irgendwo unsere Schmerzgrenze. Also wenn ich kaufe, dann ist es so der Höchstpreis, den ich bereit bin zu bezahlen. Mhm. Wenn ich verkaufe, ist es der niedrigste Preis, der gerade noch ginge. Mhm. Und die beiden haben natürlich eine Funktion. Mhm. Aspirationspreis, der motiviert mich, ja, durchzuhalten, nicht zu schnell nachzugeben, nach einer richtig guten Lösung zu suchen in der Verhandlung. Und der Reservationspreis ist eher so ein Schutz davor, dass ich keinen Blödsinn am Verhandlungstisch mache und irgendwas zusage, was eigentlich nicht mehr für mich darstellbar ist.
Also das eine ist die Möhre, die wir vor uns hertragen, der wir hinterherlaufen, um sie zu erreichen. Mhm. Und wir hoffen, sie schnappen wir irgendwann mal, die Möhre. Und ich weiß nicht, hast du schon mal bei einer Auktion mitgemacht? Also so, wir steigern irgend sowas?
Habe ich, ja. Ich habe da nicht gewonnen.
Okay, ich schon. Aber ich habe mir auch tatsächlich einen Preis gesetzt, ein Limit, wo ich sage, das ist das, was ich das Höchste, was ich in dem Fall mir vorstellen kann. Und ich habe tatsächlich einen Hasen ersteigert.
Ah, okay.
Genau, weil ich bin so ein Hasentyp.
Kein lebendiger Hase.
Nein, es war ein Kunstgegenstand und den hat ein Künstler aus Nürnberg gefertigt. Es war irgendwie eine Charity-Auktion und ich wollte tatsächlich einfach mal eine Auktion mitmachen. Auch sehr spannend, weil du natürlich dann schon irgendwie überlegst, ja, wenn der jetzt doch irgendwie höher geht mit dem, also die Mitbieter, was machst du dann? Und ich habe tatsächlich mich an meinem Limit festgehalten und gedacht, nee, ich gehe da nicht drüber und es ging auch keiner drüber. Offensichtlich ist meine Hasenneigung einfach höher als die der anderen gewesen.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, an diesem Limit oder an diesem Reservationspreis festzuhalten, weil durch diese Interaktion in der Verhandlung fühlen wir uns unter Druck, wir sind ein bisschen überfordert, ne, mit der Situation, wir können nicht einschätzen, was der andere vorhat. Und dann neigt man oftmals dazu zu sagen, Mensch, ach, komm, ein bisschen kann ich doch noch höher gehen oder niedriger gehen, nachdem, ob ich kaufe oder verkaufe. Und das ist nicht gut, ist besser dann wirklich auch eine Pause zu machen, sich mal zurück zu besinnen. Steht mein Preis noch oder muss ich da irgendwie tatsächlich doch nochmal ran und anpassen?
Ja. Wir beide sind ja auch die Dozenten in einem Modul. Am CAS gibt es einen Masterstudiengang Sales and Negotiation und dort ist ein Pflichtmodul Verhandlungsmanagement. Und dort werden wir auch immer wieder mal mit den Begriffen ZOPA und BATNA, was ja irgendwie ganz kryptisch sich anhört, konfrontiert und versuchen das auch den Studierenden nochmal beizubringen und nicht nur beizubringen theoretisch, sondern wir verhandeln auch in Szenarien mit den Studierenden. Kannst du uns denn nochmal erklären, was eine ZOPA ist?
Mache ich gerne. Also ZOPA ist eine Abkürzung für Zone of Possible Agreement. Also es gibt auch da nicht so richtig einen guten deutschen Begriff. Den besten, der mir einfällt, ist Einigungsraum. Und wichtig ist da zu verstehen, das ist eigentlich der Raum, in dem eine Einigung überhaupt erst möglich ist. Das heißt, wenn ich vom Verkäufer einen Reservationspreis habe, also eine Untergrenze, und den Reservationspreis des Käufers, also eine Obergrenze, dann würde sich in diesem Raum die Verhandlung abspielen, es sei denn, irgendeiner macht Blödsinn und würde seine Schmerzgrenze sogar noch verletzen. Mhm. Aber das ist eigentlich der Begriff dafür. Und der sagt uns am Ende erstmal mathematisch, wo könnte man sich einigen. Kann aber in der Vorbereitung auch sinnvoll sein, wenn man das gut abschätzen kann, um festzulegen, ja, was ist denn ein gutes Ziel? Was wäre denn vielleicht ein gutes erstes Angebot, um am Ende mit einem guten Ergebnis aus dieser Verhandlung rauszukommen?
Bevor ich zum ersten Angebot komme, vielleicht nochmal für die Hörerinnen, was ist denn dann die BATNA?
Die BATNA, ja, also viele sagen, das ist eine Stadt in Nordafrika, das stimmt aber nicht. Also gibt es natürlich auch, aber wir meinen jetzt hier nicht diese Stadt, sondern wir meinen die beste Alternative zu einer Verhandlung, also Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ist auch so ein bisschen ein Begriff, der nicht so ganz treffend ist. Eigentlich müsste man sagen, das ist das Ergebnis, das sich einstellt, wenn wir uns nicht einigen. Mhm. Also zum Beispiel, weil ich einen anderen Vertragspartner oder Verhandlungspartner habe, einen anderen Käufer, einen anderen Verkäufer oder weil ich sage, Mensch, wenn es halt nicht klappt, dann kaufe ich das halt nicht. Ja. Dann geht die Welt ja auch nicht unter. Ja. Und mit dieser BATNA schaffen wir es eben, uns zu vergegenwärtigen, was passiert denn, wenn wir uns nicht einigen. Und wenn das ein gutes Szenario ist, dann kann man die auch nehmen, um seinen Reservationspreis, also seine Schmerzgrenze festzulegen, um eben sicherzustellen, dass ich zum Beispiel bei einem Autokauf nicht einen Wagen für einen teuren Preis kaufe, als einen, den ich woanders bekommen würde. Mhm. Also auch so ein bisschen eine Versicherung, dass ich keinen Blödsinn am Verhandlungstisch mache, aber auch ein Machtmittel. Mhm. Also wenn ich nicht angewiesen bin auf das Ergebnis einer Verhandlung, tue ich mir auch leichter zu sagen, ja, dann halt nicht, ne, und stehe vielleicht auf und Verlass den Verhandlungstisch.
Ja. Und du hattest ja am Anfang schon gesagt, also 4:1 ist eine kluge Größe, zu sagen, ich verwende viermal mehr Zeit in die Vorbereitung, also sich darüber klar zu werden, was sind denn Aspirations- und Reservationspreise, was ist denn meine Partner, habe ich eine Partner überhaupt, oft habe ich ja keine Alternative, bin darauf angewiesen, auch das muss ich für mich klären in der Vorbereitung, wie ich dann auch in ein erstes Angebot gehe. Und dann heißt es ja immer, oh, der ankert. Und man soll ja ganz dolle hoch ankern und sehr ambitioniert. Wieso braucht es einen Anker und was macht er auch mit mir bzw. auch dem Gegenüber?
Vielleicht nochmal kurz vorangesetzt. Also der Anker ist eigentlich ist es ein Phänomen, dass wir Menschen beeinflussen können durch eine Zahl, die man in den Raum wirft. Aber in der Verhandlung geht es eigentlich darum, durch ein erstes Angebot diesen Anker auszulösen, diesen Ankereffekt. Und warum machen wir das? Weil wir eben sagen, ja, die erste Zahl, die im Raum steht, ne, die genannt wird, ist ja die erste Zahl, die beide Parteien teilen. Ne. Vorher hat jeder für sich so ein bisschen eine Idee, ja, wo könnte es hingehen, und die wird ja nicht geteilt, die wird in der Regel ja vertraulich behandelt. Und die erste Zahl, die man in den Raum wirft, die beeinflusst eben dann die Gegenseite. Und deshalb kann es ein taktischer Vorteil sein, ein strategischer Vorteil sein, wenn man zuerst eine Zahl in den Raum wirft, weil eben die andere Partei sich daran orientiert. Wichtig ist natürlich, da ein gutes Gefühl zu haben, wo sich die Verhandlung abspielen wird preislich. Ne? Weil wenn ich als Verkäufer zum Beispiel zu tief ankere, kann ich einen Nachteil haben. Also ich muss dann schon auch ambitioniert ankern. Und das ist auch das, was die Forschung sagt. Also man sollte ambitioniert ankern, aber nicht unverschämt und nicht unrealistisch. Und wenn man das macht, dann hat man auch eine ganz gute Chance, dass die andere Seite beeinflusst wird. Ne? Und dann gibt es noch so ein paar Hebel, an denen man drehen kann, dass dieser Anker noch stärker wird.
Bei Gehaltsverhandlungen ist es ja oft so, mit was gehe ich denn überhaupt ins Gespräch bei meinem Arbeitgeber, beim jetzigen oder auch beim künftigen. Und da macht es ja dann schon Sinn, auch in der Vorbereitung sich mal die Branchendurchschnitte anzugucken, seine eigenen Kompetenzen nochmal anzugucken. Hat man sich weitergebildet, beispielsweise mit einem Masterprogramm? Hat man seinen Marktwert auch wiederum gesteigert? Ja. Ist die Branche derzeit eher voll mit Arbeitskräften oder gibt es eher eine Suche nach Arbeitskräften oder nach potenziellen Mitarbeiterinnen in dieser Branche? Wenn jetzt, und da hatte ich tatsächlich einen Studierenden, der sagte, ja, ich habe da mal eine Verhandlung geführt und der hat gleich meinen Preis angenommen oder mein Gebot angenommen. Dann habe ich nur ein bisschen geguckt, oh, und da war der Anker schlecht vorbereitet. Wie siehst du das?
Genau das ist der Punkt. Ne? Also wenn die Gegenseite das erste Angebot annimmt, dann ist es eigentlich sogar für beide schlecht. Ne? Weil für einen selber, wenn man das Angebot macht, weiß man, wäre eigentlich mehr drin gewesen, hat er gar nicht verhandelt. Und die andere Seite hätte ja auch verhandeln müssen, weil in der Regel man ja doch noch ein bisschen was erreichen kann, wenn man verhandelt. Ne? Also insofern sind eigentlich dann wahrscheinlich beide so ein bisschen unzufrieden gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, da einfach sich wirklich sehr gut vorzubereiten, Branchendurchschnitte, vielleicht auch mit Leuten zu sprechen. Heute haben wir überall über Social Media Kontakte in Unternehmen hinein. Da kann man sich auch über diese Wege direkt Informationen beschaffen. Ne? Sind vielleicht nicht immer hundertprozentig akkurat, aber wenn ich verschiedene Quellen habe, dann fügt sich ein Bild zusammen. Und also kurze Antwort, wenn das erste Angebot, der Anker angenommen wird, ja, dann ist was schiefgegangen in der Vorbereitung.
Also ich kann nur empfehlen, einfach mal am Wochenende auf den Flohmarkt gehen, weil tatsächlich dort wird gefeilscht wie auf einem türkischen Basar. Und das macht, also mir macht es ziemlich viel Spaß, einfach mal in die Verhandlung zu gehen und boah, nee, ist zu teuer und da müssen wir nochmal drüber sprechen und dann den Stand zu verlassen, wieder hinzugehen. Mein Mann findet es furchtbar, der schämt sich immer, denkt sich, boah, das geht doch irgendwie nicht. Und dann freut er sich aber trotzdem, ich verhandle gerne und ich habe da auch Freude dran. Und das, was ich aber immer versuche, ist tatsächlich dem Gegenüber ebenfalls eine Chance zu geben, sodass es eine Art Win-Win-Situation für beide Seiten gibt. Und das ist ein Konzept auch, das auch nach einer netten amerikanischen Stadt genannt wird, das Harvard-Konzept. Das ist ja so das Nonplusultra, habe ich mal irgendwann mal gelesen, in der Verhandlungssituation, dass es tatsächlich für beide Seiten eine Win-Win-Lösung gibt. Gibt es denn das überhaupt?
Ja, das ist gar nicht unumstritten. Mhm. Also es gibt einige Verhandlungstrainer, die Win-Win eher so als Zeichen der Schwäche interpretieren. Also der Grundsatz ist ja eigentlich, dass ich sage, es geht mir nicht nur darum, dass ich selbst ein gutes Ergebnis bekomme, sondern auch die Gegenseite. Mhm. Ja, und ja, das kann zum Teil auch dazu führen, dass man sich das ein Stück weit erkauft, ne, durch Entgegenkommen, was einem selbst jetzt nicht zum Vorteil ist. Ich persönlich glaube aber, dass es das häufig gibt. Immer dann, wenn wir eben nicht nur über den Preis sprechen. Also auf dem Flohmarkt, glaube ich, ist es unrealistisch, dass man eine Verhandlungslösung findet, die sich nicht nur auf den Preis und den Gegenstand erstreckt, ja, aber ist auch nicht ausgeschlossen. Aber in der Wirtschaft, wir haben ganz, ganz oft, und auch in Gehaltsgesprächen oder in Bewerbungsgesprächen, da geht es ja nicht nur ums Gehalt. Ja, da geht es um Leistungskomponenten, da geht es um Homeoffice, da geht es vielleicht um einen Dienstwagen, da geht es um Urlaubstage, was auch immer. Überall da, wo ich flexibel bin, kann ich eben schauen, Mensch, wie schaffen wir es denn, gemeinsam ein noch besseres Ergebnis zu bekommen? Weil vielleicht ist mir als Bewerber ist gar nicht so wichtig, ob ich 1.000, 2.000 Euro mehr bekomme. Vielleicht ist mir viel wichtiger, dass ich freitags von zu Hause aus arbeiten kann.
Ja.
Na, und dann habe ich doch eine Sache, die für beide sehr interessant sein kann und sich so ein bisschen nach Win-Win anfühlt.
Ja, wobei ich tatsächlich, glaube ich, auch eher denke, dass es diese Win-Win-Situationen oder die Gegenseite oder das Gegenüber mitzunehmen, gerade bei langfristigen Partnerschaften oder Verhandlungen, ist es wichtiger. Bei einer einmaligen Situation, wenn es tatsächlich einmal und nie wieder, ich sehe den am Flohmarkt, hab meine antike Vase oder was auch immer erstanden zum guten Preis und dann freue ich mich und dann sehe ich den auch nicht wieder. In Geschäftsbeziehungen oder aber auch mit den Arbeitgebern ist es ja nun so, wir wollen ja länger zusammenarbeiten. Oder beim Hauskauf mit den Handwerkern, warum soll ich auf den letzten Cent rauspressen? Also würde ich nie machen. Ich würde immer hart verhandeln, aber fair verhandeln, weil ich ja auch dann vielleicht noch Gewährleistungen, ich brauche den ja vielleicht nochmal. Und da auf die letzte Komma und Centstelle finde ich schwierig.
Wir wollen ja gerade in Gesprächen über einen Arbeitsvertrag, wir wollen ja zusammenarbeiten. Ja,
richtig.
Und wenn ich da schon Porzellan zerbreche, dann ist ja die Zusammenarbeit auch schwierig. Ne? Ja. Also insofern würde ich auch sagen, jetzt nicht zu früh nachgeben, aber es gibt ja häufig auch Möglichkeiten, ganz einfach eine Lösung zu finden. Also zum Beispiel, dass sie sagen, Mensch, was ist denn mir wichtig als Bewerber? Dann ist es vielleicht auch ein Titel. Ne? Das kostet die andere Seite gar nichts. Dann ist dann irgendwie ein Senior davor oder, ne? Oder irgendwie etwas, was Führungsverantwortung suggeriert. Mhm. Das kann ein Arbeitgeber in der Regel sehr viel einfacher bedienen und ist für mich als Bewerber vielleicht unendlich wichtig. Ne? Mhm. Und dementsprechend kann man da, man muss eigentlich eher so in die Breite denken. Also nicht so sehr nur auf Preis, Gehalt und so weiter, sondern eher so in die Breite gehen und noch weitere Verhandlungsthemen mit in die Verhandlung reinnehmen. Und dann, denke ich, ist Win-Win oftmals möglich.
Also ich glaube, wir haben so einen kurzen Rundumblick gegeben zum Thema Verhandlungen. Intensivieren kann man das im Modul Strategisches Verhandlungsmanagement, im Masterprogramm Sales and Negotiation, aber auch in anderen Masterstudiengängen, die wir hier am CAS anbieten. Und dieses Modul ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit vielen Übungen und Beispielen durchsetzt, sodass das theoretisch Gelernte auch angewendet und ausprobiert werden kann.
Ja, und das ist auch das, was glaube ich, ganz entscheidend ist, dass ich, also gerade in der Verhandlungsführung, immer wieder von ganz großer Relevanz, das theoretische Wissen dann auch praktisch anzuwenden, denn es ist halt was anderes, meinem Gegenüber eine Forderung zu präsentieren, als einfach nur theoretisch zu wissen, wie das ginge. Mhm. Ja, und dementsprechend üben wir das gemeinsam ein und das kommt immer sehr, sehr gut an.
Michel, es war sehr angenehm. Wir trinken jetzt einen Kaffee und begrüßen die Erstsemester heute.
Das machen wir.
Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Und es ist unser erster Podcast übrigens und ich hoffe, es kommen noch mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.